Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Das Thema Selbstständigkeit ist ja oft mit ziemlich großen Ideen und so Begriffen aufgeladen. Also da gibt's Leidenschaft und da gibt's große Träume, Freiheit, Mission, Vision. Und vielleicht wollen wir alle die Welt sogar so ein bisschen besser machen, ein bisschen größer machen nach Simon Sinek. Wir müssen nur das Richtige finden und dann finden wir schon unseren Platz in der Welt, das Why. Aber diese riesengroße Vorstellung, diese aufgeladene Vorstellung ist manchmal so weit weg, nämlich dann, wenn der Alltag und die Akquise und das Verkaufen und die Steuern und die Technik und was weiß ich, was da noch alles sind und wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, ach so, wollten wir nicht die Welt retten. Und da ist es auch kein Wunder, glaube ich, dass man da mal Gefahr läuft, die Verbindung zur Selbstständigkeit zu verlieren, also diese großen Träume. Und um dieses Thema heute zu besprechen, nämlich die Verbindung zur Selbstständigkeit, habe ich mir einen Gast eingeladen, eine Gästin. Julia Schönhofen ist nämlich am anderen Mikrofon und jetzt darf ich es wieder sagen, die ist südlich von mir. Du bist da bei Bonn, ne?
Ja.
Du bist richtig. Bei Bonn. Also Julia ist auch selbstständig und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Selbstständigen wieder zu verbinden und nicht nur mit diesen großen Begriffen, sondern vor allem auch mit den Prozessen, mit dem Alltag, mit diesem Business. Und es soll sich aber vor allem richtig anfühlen, sodass wir weiterkommen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Anna.
Ich muss hier immer einmal kurz sagen, woher wir uns kennen. Und wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir sind zusammen in der Community von Andy Ewert. Der war auch schon mal hier. Da haben wir über Communities gesprochen. Also wir kennen uns von One Hour for You. Dann haben wir uns ausgetauscht und dann haben wir beschlossen, na ja, da müssen wir drüber reden. Ich bin selbstständig, du bist selbstständig und eigentlich machen wir was für Selbstständige, was ganz viel mit Verbindung zu tun hat. Also ab in den Podcast. Und ich weiß nicht, hast du schon mal eine Folge gehört hier von dem Verbindung schaffen Podcast?
Oh, jetzt stellst du mir aber eine böse Frage direkt zu Anfang.
Ne?
Ja, ich muss gestehen, nein.
Okay, also wenn ich hier Gäste habe, dann versuche ich immer so ein bisschen rauszufinden, woher kommt denn dieser Ansatzpunkt, also woher kommt diese Art von Verbindung oder dieser Blick auf Verbindung? Und ich finde es immer total spannend, wirklich in den Lebensgeschichten so ein bisschen zu kramen. Und wir haben ja schon gesprochen, du bist eine Zahlenfrau, also da ergänzen wir uns, würde ich sagen. Julia ist eine Zahlenfrau, ich bin so eine Wortfrau. Und da habe ich mich dann natürlich gefragt, vielleicht kannst du uns die Geschichte noch mal erzählen, wie du jetzt von BWL und von den Zahlen hingekommen bist zur Beratung. Oder aber eigentlich bist du ja immer noch bei den Zahlen.
Genau, also tatsächlich würde ich gar nicht sagen, ich bin weg von den Zahlen, sondern wie du sagst, ich habe meine Liebe zu Zahlen und zu Analytischem und zu Struktur, was so alles für mich in so ein bisschen in so eine Schublade reinpasst, einfach nur genommen von meinem damaligen Dasein als Angestellte, wo ich es eingesetzt habe als Projektmanagerin, als Prozessverbesserin in einem großen 100.000-Mann-Konzern. Und habe überlegt, wo kann ich denn meine Fähigkeiten und meine Vorlieben und meine Begeisterung auch tatsächlich einsetzen, sodass ich noch mehr Wirkung erziele damit. Weil bei dem großen Konzern fand ich es einfach sehr anstrengend, dass es viel Arbeit war und ich auch sicherlich Verantwortlichkeiten hatte und so weiter. Aber am Ende war es immer für ein Müh einer besseren Aktienauszahlung am Ende oder sowas. Oder ein, keine Ahnung, ein Müh, ich streiche ein kleines Fenster an auf so einem großen Tanker und ich habe gar keine Ahnung, wo der hinfährt und wie der sich fortbewegt. Und da habe ich dann tatsächlich über ein Karrierecoaching für mich rausgefunden, dass die Selbstständigkeit eigentlich eine charmante Art wäre, wie ich arbeiten könnte und wo ich dann, wenn ich mit Solo-Selbstständigen zusammenarbeite, mit meiner analytischen, Zahlen-, faktenbasierten Sichtweise denen sehr gut weiterhelfen kann und vor allen Dingen auch sofort helfen kann, direkt Leichtigkeit und Verbesserung in ihr Business und ihren Work-Life-Balance ja am Ende auch zu bringen. Stadt, also riesengroßer Tanker auf dem großen Ozean, der da so vor sich hin dümpelt irgendwie. Dieses kleine, sehr wendige Boot einer Solo-Selbstständigen oder eines Solo-Selbstständigen durch Gespräche dahin zu bringen, dass die sofort reagieren können und überlegen können, morgen mache ich es jetzt anders oder sogar direkt nach unserem Gespräch.
Wobei diese Solo-Selbstständigen ja gerne auch an den großen Visionen hängen. Ne? Also bevor ich was mache, brauche ich erstmal, ich muss mich positionieren und ich muss dies und ich muss das und das ist ja jetzt das größte Projekt des Lebens und überhaupt. Und bevor die mal ins Handeln kommen, steht ja noch ganz viel vorne dran. Aber kannst du uns noch ein Stück weiter mit zurücknehmen, diese Liebe für Zahlen? Also mich interessiert das total als Wortmensch. Kannst du sagen, wo die, warst du schon immer so? Das darf man natürlich so nicht fragen, aber ich mache das trotzdem.
Ich würde sagen, ja, tatsächlich. Also eins der ersten Spiele, die mein Vater mit mir damals gespielt hatte, war Rechenketten. Also er sagt, 5 + 4, merkt ihr das Ergebnis? Nicht sagen. Dann teilst du das Ganze durch 3, wieder das nicht sagen. Und ne, dann hat er so eine Kette gemacht und am Ende sollte ich das Ergebnis sagen. Und wir haben geguckt, ob wir aufs gleiche Ergebnis kommen irgendwie. Also es ist eins der ersten Gedankenspiele und ersten Sachen, die man irgendwie so gespielt hat mit ihm. Und tatsächlich, also es klingt jetzt wahrscheinlich für alle, die Zahlen und Mathe schon in ihrem Leben die ganze Zeit nur gehasst haben, katastrophal. Aber tatsächlich war das für mich immer wahrscheinlich auch die Ordnung. Also ich mag einfach die Ordnung, die Zahlen vermitteln und die Einfachheit und auch die Befähigung, Probleme zu lösen mit Zahlen. Ich finde das einfach sehr beruhigend tatsächlich für mich. Und lustigerweise, und das ist ein Fun Fact, ich finde Zahlen ja so toll, dass ich sogar mein Hochzeitsdatum nach einer mathematischen Formel ausgesucht habe. Das heißt,
können wir dir folgen, wenn du das jetzt...
Ja? Es ist keine schwere mathematische Formel. Aber ich habe am 7.10.17 geheiratet. Und das kriegen jetzt wahrscheinlich alle noch einigermaßen hin. 7 + 10 ergibt 17. Und ich habe mir das abgeguckt von meinen Eltern. Und ich glaube nicht, dass es bei denen damals eine strategische Entscheidung war. Aber die hatten halt am 9.10.90 geheiratet. Und ich fand das so unheimlich faszinierend und konnte mir das deswegen bei denen immer so gut merken. Und bei denen muss man schon mal rechnen. Das ist ja schon höhere Mathematik. Aber als ich wusste, ich werde heiraten, habe ich tatsächlich, und das war noch vor dem Antrag, aber als ich wusste, es geht in die Richtung, habe ich das Jahr, das Folgejahr im Kalender mir angeguckt und geschaut, welche Datümer eine mathematische Formel ergeben. Und als ich dann den Antrag bekommen habe, habe ich meinem Mann gesagt, oder meinem dann Verlobten, ich weiß übrigens auch schon, wann wir heiraten.
Okay, gut. Ja, so geht das mit der Planung und mit der Klarheit. Das ist sehr interessant. Guck, andere Leute machen das ja, die machen das Hochzeitsdatum auf irgendeinen Geburtstag, damit sie sich nicht noch ein Datum mehr merken müssen.
Nein.
Okay, ja, das interessanter Move. Guck, ich kann mir solche Sachen überhaupt nicht merken. Also auch wenn du mich jetzt fragen würdest, wann bist du denn mit deinem Freund oder so, Jahrestage, dieser ganze Schmuck. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnte ich es irgendwie rekonstruieren, aber ich weiß es einfach nicht. Und also keine Daten.
Spannend ist dann vielleicht auch nochmal dazu, um in mein Gehirn zu gucken als Zahlenmensch. Ich habe auch schon immer gesagt, es würde mir viel leichter fallen, wenn jeder Mensch eine Nummer hätte. Das heißt, wenn jeder Mensch keinen Namen hätte, sondern eine fixe Nummer. Das klingt jetzt natürlich auch wieder erstmal sehr, sehr krude irgendwie, aber ich finde Namen merken so unheimlich schwierig, Namen und Gesichter. Aber ich glaube, ich könnte es mir viel besser merken, weil ich kannte tatsächlich früher auch alle Telefonnummern von meinen Freundinnen auswendig. Ich meine, früher waren die auch gefühlt nur 4 Zahlen lang, ne? Also ich habe auch im Dorf gewohnt, da waren es immer irgendwie 4 bis 5 Zahlen. Die kann ich bis heute aber auswendig. Ich könnte immer noch bei deren Eltern anrufen. Ich kannte alle Handynummern auswendig von den wichtigen Menschen aus meiner Umgebung. Und ja, das ist halt so, ich weiß nicht, ich mag Zahlen. Da hat man jetzt vielleicht so ein bisschen rausgehört.
Das ist aber tatsächlich was wir gemeinsam haben. Also das ist bei mir auch so. Ich kann auch, also Geburtstage, Zahlen, auch Handynummern, Telefonnummern, die alten Telefonnummern von Oma, von meinen besten Freunden, die habe ich auch noch alle im Kopf. Meine Handynummer sowieso immer, die wichtigen anderen Handynummern auch, obwohl das wird weniger. Und ich habe mal meinen Bankberater extrem beeindruckt, weil ich die IBAN von meinem Konto auswendig konnte, was ja aber nicht so schwierig ist, wenn man die Bankleitzahl hat und die Kontonummer. Also es ist alles... Da finde ich auch, also ich schätze diese Logik auch sehr an den Zahlen. Da kommen wir zusammen, finde ich gut. Du hast jetzt gesagt, du hast so ein Karrierecoaching dann gemacht, als du schon angestellt warst. hast du irgendwie gesagt, ich muss noch mal was anderes. Wie starten denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach viele Leute oder die meisten Leute in die Selbstständigkeit? Gibt es da auch diesen Wunsch nach, ich lasse mich erstmal beraten, mache irgendwie eine Gründungsberatung, damit ich auch eine Förderung beantragen kann? Sind die so strukturiert oder gibt es auch andere? Also ja, es gibt sicher auch andere, aber was ist vielleicht mit dem Großteil, was die Norm?
Also wenn ich mich austausche mit Solo-Selbstständigen, dann höre ich sehr häufig, dass viele schon immer selbstständig sein wollten. Also entweder hatten sie Leute in ihrem Umfeld, Eltern, ich weiß nicht, nahe Verwandte irgendwie, bei denen sie das gesehen haben und wofür sie klar war, ja, ich mache erstmal eine Ausbildung und ja, ich sammle erstmal irgendwo Berufserfahrung, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwie selbstständig werden. Oder die einfach allgemein schon lange damit schwanger gegangen sind, weil sie vielleicht auch sich nie richtig wohlgefühlt haben im Angestellten-Dasein. Die haben das dann für sich irgendwie rausgefunden, das wäre eine Option und viele tragen das auch viele Jahre mit sich rum und überlegen die ganze Zeit, wann ist der richtige Zeitpunkt und ich weiß nicht so genau und was muss ich noch dafür tun und ich traue mich jetzt noch nicht, aber vielleicht bald. Das ist für, also auf Basis meiner Erfahrung mit anderen Selbstständigen viel häufiger so, dass es eigentlich schon immer in deren Kopf gewesen ist. Ich bin da eher so die Ausnahme gewesen, habe ich das Gefühl, dass ich von jemand anderem gesagt bekommen habe, dass die Selbstständigkeit für mich doch geeignet wäre und ich dann so, ach ja gut, dann probiere ich es mal irgendwie. Also wenn ich das erzähle, dann sind viele immer so, oh krass, okay, nee, also sowas habe ich ja noch nie gehört.
Okay, super interessant. Ich habe jetzt so ein bisschen im Hinterkopf den Podcast von der Ute Blindert. Die hat nämlich in der, lass mich lügen, dritten Staffel oder was, also die hat auch schon ewig schon einen Podcast. Und in der dritten Staffel hat sie Selbstständige interviewt und hat die dann eben auch gefragt, gibt es sowas wie ein Selbstständigen-Gen? Also war das schon immer da? Und ich habe dazu die Texte geschrieben und dann die Teaser geschrieben. Und von daher habe ich die auch alle gehört, diese Folgen. Und ich muss sagen, da war eher so 50-50, also spannend. Und ich bin vielleicht noch der dritte Fall. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich sonst nichts anderes konnte. Also meine Idee war, ich mache mich selbstständig. Das ist so die einzige Möglichkeit, wie ich gerade in dieser blöden Situation, in die ich mich da manövriert habe, auch nur ansatzweise Geld verdienen kann. Also das war so eine Drucksituation. Und ich habe gedacht, ja, probiere ich es jetzt einfach mal. Peng, ohne Beratung. Also vielleicht, genau, viele Wege in die Selbstständigkeit. Was würdest du denn sagen, was braucht man, um dann wirklich auch eine Verbindung aufzubauen? Also zu sagen, das ist jetzt das Modell und ich verfolge das und ich gebe da Energie rein und ich will das.
So wie du gerade gesagt hast, es kann natürlich verschiedene Antreiber geben, ne? Also entweder ich brenne tatsächlich für das, was ich für meine Kundinnen tue, dass ich einfach sage, boah, ich finde das so cool, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich bewegen kann und ich liebe es, das Strahlen in Augen meiner Kundschaft zu sehen, wenn ich denen helfe, auf welche Art auch immer. Das ist sicherlich eins. Ein anderer ist sicherlich, so wie du gerade gesagt hast, ein Antreiber kann ja auch sein, ich muss das machen. Also ich habe hier gerade gar keine andere Möglichkeit. Ich bin gefeuert worden und keine Ahnung, bin schwanger und ich finde eh gerade nichts anderes. Also muss ich jetzt irgendwie Geld verdienen. Ansonsten sieht es hier schlecht aus mit dem Miete bezahlen. Das ist sicherlich nie so der gute Antreiber meiner Meinung nach. Das kann zu sehr viel Druck führen. Das andere ist eher so ein Pull-Faktor, so ein, da will ich hin. Und am Ende, um nochmal auf das Thema Verbindung zu kommen, ist es sicherlich immer ein in sich selber das Feuer tatsächlich so schüren, dass es lange anhalten kann und dass es mich auch durch Dürreperioden trägt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also das braucht es definitiv, um in der Selbstständigkeit langfristig erfolgreich zu sein. Ich muss also egal welcher Antreiber es am Ende ist, aber ich brauche einen inneren Antreiber, ein inneres Feuer, der mich trägt und der mich nicht nur durch die guten Zeiten trägt, wo ich dann richtig fliege, sondern auch durch die Zeiten, wo es schwieriger wird. Weil ansonsten ist eine Selbstständigkeit sehr schnell zum Scheitern verurteilt, weil da halt einfach niemand steht, kein Chef oder keiner, der dir mal auf die Schulter klopft und sagt, ach, das wird schon und hier ist übrigens deine nächste Aufgabe, sondern man muss sich ja da selber durchtragen.
Das ist interessant. Also ist auch auf meiner Liste definitiv drauf. Ich nenne das aber Willenskraft, weil ich glaube, dass auch da manchmal geht diese Verbindung wirklich verloren oder du hast sie erst gar nicht so richtig krass aufgebaut. Also bei mir war es wirklich, was kannst du? Ja, schreiben, ich probiere es mal. Und klar, Risiko super gering, ne? Also dafür brauchst du ja nichts für so eine Selbstständigkeit außer Internet und einem Laptop oder so. Und eine Gewerbeanmeldung kostet, ich weiß es nicht, damals 20 Euro, also die Fallhöhe dann doch relativ gering für mich. Und trotzdem, glaube ich, braucht es ja, so einen Plan zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht einfach nur, sondern ich will auch was damit erreichen. Und in den Phasen, wo ich das nicht mehr spüren kann, muss ich, glaube ich, einfach da durch. Und dann gibt es dieses, ich gehe einfach weiter. Und dann ist, glaube ich, extrem viel Willenskraft gefragt. Es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die erstmal nebenbei sich selbstständig machen. Also die sind angestellt, reduzieren dann die Stunden und sind dann erstmal nebenbei selbstständig. Was sagst du zu so einem Modell und gibt es da dann genug Antrieb?
Grundsätzlich finde ich das vollkommen legitim. Ich finde jede Art der Start in der Selbstständigkeit legitim tatsächlich. Ich finde, es muss immer zu der Person passen. Viele machen das natürlich aus dem Sicherheitsbedürfnis raus. Und tatsächlich war das bei mir auch so. Ich habe auch, mein erster Glaubenssatz war, ich kann das mal ausprobieren, aber ich kann mein Angestelltenverhältnis erst dann kündigen, wenn meine Selbstständigkeit mindestens genauso erfolgreich ist und ergiebig wie mein Angestelltenverhältnis. Und grundsätzlich ist das, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist natürlich, dass man dann schaut, dass man bei beiden Seiten seine Power reingeben muss. Und für mich war das recht schnell ein Erfahrungswert, dass ich gesagt habe, ich finde es schwierig, bei zwei Stellen gleichzeitig zu brennen. Ich finde es schwierig, mich auf mein Angestelltenverhältnis zu fokussieren, dort viel zu geben. Und natürlich muss man nicht immer ein Overperformer sein, aber trotzdem muss man ja gerne hingehen, man muss seine Leistung bringen und so weiter. Und dann noch genügend Kraft haben, um auch die Selbstständigkeit voranzubringen. Und da ist natürlich auch gerade die Startphase immer recht zeitintensiv und recht arbeitsintensiv. Und das zweigleisig zu fahren, plus vielleicht noch eine Familie nebenbei, irgendein intensives Hobby, das man hat, irgendein Ehrenamt, was auch immer man da gerade vielleicht noch zusätzlich neben seiner Arbeitszeit ja eigentlich hat, kann sehr zeit- und nervenaufreibend sein. Und deswegen ist das meiner Meinung nach total Typsache. Also manche Menschen fahren jahrelang zweigleisig und sagen, das ist für mich genau die richtige Art und Weise, weil mein Angestelltenjob gibt mir die Sicherheit, es macht, dass ich mich wohlfühle und dass ich weiß, meine Miete ist auf jeden Fall bezahlt und dadurch habe ich so viel Kraft und Energie und freie Kapazität in meinem Gehirn, dass ich weiß, den Rest der Zeit oder die andere Hälfte der Zeit, und man darf es ja vielleicht gar nicht als Rest sehen, sondern tatsächlich, ne, die andere Zeit von mir, die stecke ich mit vollem Engagement in die Selbstständigkeit und kann mich da kreativ ausleben. Vielleicht sind das sogar zwei gegensätzliche Jobs, ne? Also vielleicht ist das eine eher so ein, ich gehe hin und mache, und das andere ist ein, ich kann mich richtig ausleben. Man kann ja verschiedene Bedürfnisse erfüllen sich darüber. Das eine gibt mir Sicherheit, das andere gibt mir Selbstverwirklichung. Mhm. Und andere sagen halt einfach, ich habe das mal so eine Zeit lang gemacht, aber eigentlich ist mein Ziel immer gewesen, Vollzeit selbstständig, weil mein Angestelltenjob macht mir eigentlich gar nicht so richtig viel Spaß. Und dann ist es vielleicht eher so eine Übergangslösung.
Hm. Ja, total interessant. Ich habe mich ja direkt aus dem Studium heraus selbstständig gemacht. Also ich hatte so ein dreigeteiltes. Ich war noch im Studium, hatte auch die Idee, ich bringe das zu Ende, habe ich auch. Und daneben hatte ich dann meinen Sohn, dieses Baby. Und habe dann gedacht, ja gut, bisschen Geld wäre auch noch schön. So. Und da habe ich also genau so ein dreigeteiltes Leben geführt, alleinerziehend mit diesem Kind, die Selbstständigkeit und das Studium. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass es dann sehr, sehr lange dauert mit dieser Selbstständigkeit. Insbesondere zu dem Zeitpunkt, als ich dann doch meinen Bachelorabschluss habe ich ja gemacht. Und dann habe ich auf einmal Anspruch auf BAföG gehabt. So, also quasi so ein Grundgehalt, so super, so den Höchstsatz BAföG und diesen Kinderbonus noch obendrauf, super. Und genau, wir konnten tatsächlich davon leben eine Zeit lang. Und ich habe aber gemerkt, das ist wie eine Bremse gewesen. Also ich habe 2 Jahre richtig Vollgas und also auch ziemlich über dem Limit gemacht, um irgendwie das anzuschieben mit der Selbstständigkeit, obwohl ich auch keine Ahnung hatte, wie das ging. Und dann hatte ich das BAföG und das war wie, ja, als würde ich jetzt da stehen und ich muss ja nicht. Also habe ich gemerkt, da weniger, habe das irgendwie am Laufen gehalten, habe auch Kundenprojekte gemacht, klar, aber so richtig Wachstum war nicht da. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, ich lasse es jetzt, also ich verlängere nicht mehr mein BAföG-Anspruch. Und ab dem Zeitpunkt ist das richtig erst angelaufen. Also das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt, ich verbinde mich sowas von mit dieser Selbstständigkeit. Und ja, wir müssen jetzt davon leben. Und da kommt jetzt keiner mehr, der gibt mir Geld für. Klar, ich muss das auch zurückzahlen. Aber genau, und ab dem Zeitpunkt lief es richtig gut an. Das Netzwerk wurde größer, Anfragen. Ich habe dann meine Preise erhöhen können. Also ich habe unfassbar viel geschafft ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt ja oder nein, alles oder nichts sozusagen. Aber ich glaube auch, dass das nur für Leute gut ist, die wenig Sicherheitsbedürfnis haben oder die halt so davon überzeugt sind, dass sie es irgendwie hinbekommen, dass sie dann eben auch richtig Gas geben. Es ist total spannend, diese Wege. Was würdest du denn sagen, was ist die größte Schwierigkeit in der Selbstständigkeit, wenn es um die Verbindung geht?
Die größte finde ich gerade schwierig zu definieren, weil es gibt wirklich viele Herausforderungen in einer Selbstständigkeit. Die erste, die mir einfällt, ist wahrscheinlich gerade für Personen, die noch am Anfang stehen oder die allgemein eher unsicher sind, das Abgrenzen von den "Du musst nur" Sprüchen, die man da draußen sehr viel zu hören bekommt, wenn man selbstständig ist. Sobald man anfängt, auf Social Media unterwegs zu sein oder auch alleine nur sich mit anderen auszutauschen, ich mache mich selbstständig oder ich bin selbstständig, gibt es sehr, sehr viele Tipps und Ratschläge für sämtliche Situationen in einer Selbstständigkeit, sei es Akquise, sei es Marketing, egal was. Und alle meinen zu wissen, wie es funktioniert und alle meinen im Zweifel auch noch zu wissen, wie der eine richtige Weg ist, wie man was macht. Egal, ob es jetzt Posten auf LinkedIn ist oder aktiv sein auf Instagram oder wie auch immer, egal was. Und für sich dann rauszufinden, ja, das sind alles Wege, ja, die haben bei dir vielleicht funktioniert, nein, das fühlt sich für mich nicht passend an und nein, ich möchte es auch gerade tatsächlich nicht ausprobieren. Das ist ein schweres Brett, würde ich sagen, weil man in der Selbstständigkeit ja oft so ein bisschen in diesem Wirrwarr von Möglichkeiten umherschwirrt im Zweifel, gerade in Feldern, wo man sich vielleicht erst neu reinbegibt und dann noch nicht so richtig die Verbindung hat, wer bin ich und wie will ich hier agieren und was möchte ich machen. Und sich dann natürlich auch, dann ist man relativ empfänglich für diese "Du musst nur das und das machen und dann funktioniert das" Sprüche.
Ja.
Und dafür sich dann die Klarheit zu gewinnen, und das macht man wahrscheinlich am Anfang so ein, zwei Mal folgt man denen, "Du musst nur" Sprüchen. Und dann stellt man fest, nee, so einfach ist es nicht. Ich muss rausfinden, was für mich der richtige Weg ist. Das ist eine Herausforderung, würde ich sagen, die wahrscheinlich jeder Selbstständige oder jede Selbstständige schon mal für sich erkannt hat.
Ja, vor allem, weil damit auch völlig abwegige Vorstellungen verbunden sind, ne? Also das ist ja häufig dieses 6-stellig in 3 Monaten, diese Nummer, ne, wo ich mir immer einen Kopf packe und denke, ja, Leute, echt jetzt? Also wer das glaubt, ist dann irgendwie auch selber schuld. Aber ich kann auch verstehen, dass man dem gerne folgen möchte, dass man das glauben will. Du brauchst nur das richtige Funnel-System, du brauchst nur den passenden Online-Kurs und dann launchst du den und, ne, vorher machst du so eine coole Challenge, wie das damals mir erzählt wurde, ne? Du brauchst die Challenge und dann machst du den super Online-Kurs. Du weißt doch so viel, du kannst doch so viel, du bist doch so toll. Dann musst du nur das eine System finden und schon bist du reich. Ja, schwierig, würde ich sagen. Aber bei mir hat das auch ein paar Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, ich brauche das mit den Online-Kursen gar nicht. Also ich habe immer im Hinterkopf, ich habe nie einen gebaut, wirklich. Ich habe nie einen großen Online-Kurs gebaut. Aber ich habe immer im Hinterkopf gehabt, das musst du noch machen. Das musst du noch machen, um so richtig durchzustarten. Brauchst du doch diesen Online-Kurs. Du musst doch einen Online-Kurs haben. Also so völlig bekloppt. Und man wird, glaube ich, auch ein bisschen wahnsinnig, je länger man sich in diesem Becken bewegt, glaube ich schon. Es gibt ja so Leute, die stocken oder die nicht so recht weiterkommen, auch vielleicht den Online-Kurs im Hinterkopf haben, man weiß es nicht, weil sie sagen, ich muss erst noch. Ich muss erst noch eine Website haben. Ich muss erst noch eine Persona erstellen für meine Zielgruppe. Ich muss erst noch das Angebot fein schleifen. Ich muss erst noch die spitze Positionierung. Also all diese Dinge, die mir auch gesagt wurden, zum Beispiel auch, ne, auf Social Media oder wo auch immer. Und die dann aber gar nichts tun. Kennst du solche Leute? Hast du die bei dir im Sparring dann auch?
Ich weiß gar nicht, ob die Leute gar nichts machen. Viele machen dann halt auch einfach viel, aber nicht so richtig im Zweifel. Klar, das kann bremsen, wenn man so eine lange Liste von To-Dos hat, die vielleicht auch gar nicht unbedingt relevant sind. Es kann aber auch einen sehr beschäftigen. Das sind die zwei Wege, wie, ne, solche langen To-Dos am Ende wirken können. Und am Ende führt es aber meistens bei beiden dazu, dass so gar nicht richtig was passiert irgendwie, weil es halt kein richtiger Plan ist, weil es nicht das ist, was genau mir jetzt in meinem Moment hilft, wie ich vorwärts komme. Und zwar einen Schritt nach dem anderen, statt gleich 100 auf einmal irgendwie. Und manchmal ist es halt tatsächlich auch so, dass es dann am Ende ein vorgeschobener Grund ist und ein Zeichen von, eigentlich habe ich große Angst vor dem, was da als nächstes passiert. Und ich weiß, wenn ich die 3 Dinge getan habe, dann muss ich ja wirklich am Ende liefern oder dann habe ich ja vielleicht sogar wirklich Kunden oder dann wird es wirklich ernst. Und deswegen mache ich es vielleicht lieber nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ich mutig genug bin, um das zu tun. Deswegen, ja, kommt durchaus immer wieder vor bei mir auch. Was ich den Leuten dann immer gerne sage, ist tatsächlich erstens, nur weil du diesen einen Schritt machst, heißt das nicht, dass du am Ende den Mut für die nächsten 8 haben musst. Du kannst einen Schritt nach dem anderen gehen und dann guckst du, wo du nach diesem einen Schritt bist, guckst, was du für Ressourcen hast, dann gehen wir den nächsten Schritt, den nächsten, eins nach dem anderen. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Leute tatsächlich so eine lange Liste haben und ich sage denen dann tatsächlich, du musst tatsächlich eigentlich gar nichts davon machen, ne? Weil das vorgeschobene Gründe sind, um nicht wirklich sich mit dem zu beschäftigen, was jetzt wirklich an der Reihe wäre. Weil natürlich kann man seine Website noch bauen. Natürlich kannst du noch 3 Weiterbildungen machen. Natürlich kannst du dich jetzt über ChatGPT intensiv informieren und rausfinden in 10 Tage Kurs, was du damit am besten machen kannst. Aber eigentlich geht es doch jetzt gerade darum, Testkunden zu finden oder den ersten Kunden überhaupt zu finden oder dein Angebot wirklich so zu formulieren, dass du es verkaufen kannst. Und dann bin ich immer diejenige, die halt den Finger in die Wunde legt und sagt, ich glaube, du weißt, was jetzt notwendig wäre und was du lieber machen möchtest, weil es dann noch nicht so ernst wird, oder? Ja, okay. Und dann bin ich an der Seite und begleite bei den Schritten, die Angst machen, die aber notwendig sind.
Das ist auch schon hart, ne? Wenn du Leuten sagen musst, eigentlich tingelst du jetzt hier seit 6 Monaten rum. Was brauchst du gerade, um da jetzt den Arsch hochzukriegen? Ne? Also eigentlich hast du alles parat und müsstest nur, also nur in Anführungsstrichen, aber jetzt, ne, was hindert dich gerade? Das ist ja auch vielleicht gar nicht immer so schön. Wie kommst du mit so einer Rolle zurecht, dass du ja auch eine Arschtreterin bist?
Ich fürchte, ich muss jetzt sagen, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Ich war schon immer die... Und das assoziiere ich tatsächlich auch schon wieder mit meiner Liebe für Zahlen, weil Zahlen sind ja ganz klar. Zahlen sind absolut eindeutig. Da kann man nicht groß diskutieren, ob eine 5 eine 5 ist oder eine 6 oder eine 7, sondern ich liebe es, dass man tatsächlich Klarheit schaffen kann und damit, auch wenn es schmerzhaft ist, den richtigen Weg zeigen kann. Und ich finde es immer faszinierend und deswegen mache ich das tatsächlich auch recht gerne, den Leuten dabei zuzugucken, wie es bei ihnen langsam rattert, wenn ich den Finger in die Wunde lege. Und wie sie sagen, Julia, du hast recht. Ich weiß es ja eigentlich selber und ich mach's nicht, weil. Aber lass uns doch jetzt mal drüber sprechen. Jetzt, wo du an meiner Seite bist, fühle ich mich sicherer. Lass uns doch mal drüber sprechen, wie könnte ich das denn jetzt angehen? Und diese Wirkung wieder zu erzielen, dieses im 1:1 mit einem Menschen zu arbeiten und sowas zu bewegen, das lässt mich tatsächlich innerlich einfach Luftsprünge machen.
Das ist ja in meiner Arbeit auch, wenn ich merke, dass die Leute auf einmal die Gedanken dann doch aufschreiben können, die eigentlich sie in Verbindung bringen, zum Beispiel mit Kunden, mit potenziellen, mit Interessenten für ihr Angebot oder eben mit Netzwerkpartnern oder. Und sie hatten das eigentlich schon immer im Kopf, war nur gehemmt quasi von den vielen, du musst aber so und so. So. Und auf einmal weißt du nicht mehr, wie du schreiben kannst. Völlig irre, die werden ja völlig verrückt, auch durch diese Tipps, die vielen Tipps da draußen. Und dann aber zu merken, okay, krass, jetzt tut sich was und es bewegt sich was und jetzt sind wieder neue Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. In Richtung Zahlen habe ich, kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen von mir. Ich habe sehr lange auf sehr schmalem Fuß gelebt. Sagt man das so? Schmal? Ja, ne? Denn im Studium, ich war das ja so gewohnt. So, völlig fein. Es gab nicht diesen, ne, diesen Absturz quasi vom Angestellten-Dasein, wo du schon so einen gewissen Lebensstandard hast, sondern ich kam ja direkt aus dem Studium. Und tatsächlich haben wir dann Ich habe einmal mit unserem Chefstrategen von Startups Bielefeld gesprochen, der auch andere Menschen berät, nicht nur unsere Startups-Leute, auch Unternehmen berät. Und dann sagt er, naja, wenn du jetzt diesen Bootstrapping-Ansatz nimmst und einmal wirklich aufschreibst, was genau brauchst du, ne, an Geld, um deine, eure, also ne, meine und die Kosten von meinem Sohn, um das zu decken. Und die Ausgaben vom Business natürlich, die aber sehr klein waren, so, weil brauchst ja halt nichts. Und hat mir das, also wir haben das einmal durchgerechnet. Und dann sagt er, naja, gut, okay, jetzt kannst du ja gucken, wie viele Stunden musst du verkaufen? Und es sind sehr wenig, so. Und das fand ich total beruhigend zu wissen, okay, wenn ich dieses Minimalziel habe, danach entsteht schon Wachstum. Also alles, was ich darüber mache, ist quasi, was weiß ich, eine neue Hose oder Urlaub oder der extra große Eisbecher oder was auch immer. Also es sind ja auch die kleinen Dinge, die einen total glücklich machen können in so einer Situation, die knapp ist. Also Zahlen sind ja vor allem auch auf dieser Sicherheitsebene total wichtig. Rechnest du auch mit den Leuten wirklich durch, was sie eigentlich da brauchen? Weil du hast ja eben selber gesagt, du willst in der Selbstständigkeit den gleichen Standard haben, den du vorher hast, ist ja vielleicht gar nicht so einfach.
Definitiv. Und ich merke immer wieder, dass die Leute mit ihrer Phobie vor Mathe, weil sie vielleicht irgendwie einen schlechten Mathelehrer, eine schlechte Mathelehrerin in der Grundschule oder fünften Klasse gehabt haben oder sowas, dieses Thema ganz weit von sich schieben, ne? Also die finden immer alles furchtbar im Zweifel, was mit Zahlen zu tun hat. Die finden auch Steuern ganz furchtbar und so weiter, Buchhaltung, weil das alles dieses Thema Zahlen beinhaltet. Und ich stelle aber immer wieder fest, erstens, du kannst deine Augen davor nicht verschließen, weil gerade in der Selbstständigkeit kann das ganz, ganz furchtbar in die Hose gehen. Dann kommt irgendwann eine furchtbare Nachforderung, was das Thema Steuern zum Beispiel angeht oder sowas und wirft dich aus der Bahn. Und zweitens, wenn man die Leute dann mal an der Hand nimmt und sagt, wir gucken uns das jetzt mal Stück für Stück an, dann sagen sie am Ende, ist ja gar nicht so schlimm. Erstens ist die Arbeit mit den Zahlen gar nicht so schlimm und zweitens ist das Ergebnis gar nicht so furchtbar, wie ich mir das vorgestellt habe, weil sie das natürlich in ihrem Kopf als Horrorszenario aufgebauscht haben. Aber gerade da hilft es ja tatsächlich, wenn man auch da wieder sagt, ich bin an deiner Seite, wir gucken uns das jetzt mal an, es wird dich nicht beißen und das Ergebnis, egal wie es ausfällt, da kann man dann immer noch überlegen, was man damit macht. Aber erstmal rechnen wir es jetzt aus. Erstmal gucken wir, was da am Ende eigentlich rauskommt. Und dann schauen wir weiter.
Das ist auch interessant. Jetzt habe ich so ein Bild von dir, dass du quasi alles kannst. Und das ist ja auch, ne, also wenn ich jetzt bedenke, okay, ich könnte mir jetzt so einen Finanzberater, dann einen Verkaufsberater, einen Marketingprofi, dann hole ich mir noch einen Texter, jetzt hole ich mir noch einen. Also du hast einen Rundumblick. Was würdest du sagen, was ist aber dein Spezialtalent oder was, wo sagst du bis hierhin und nicht weiter?
Definitiv bin ich keine Expertin für sämtliche Bereiche. Ich bin die Expertin für gesamtunternehmerisch. Lass uns drauf gucken, was läuft gerade, was läuft vor allen Dingen gerade nicht und was sind deine nächsten Schritte? Welche musst du gehen? Und da kann dann natürlich bei rumkommen, boah, Marketing ist echt ein Thema, da weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll zum Beispiel. Und dann kann man die Köpfe zusammenstecken und in Sparring gemeinsam rausfinden, okay, wo stehst du, was macht dir Spaß, was kannst du dir vorstellen, wie könntest du es anfangen? Und dann schaut man erstmal, wo man zu zweit hinkommt. Und dann geht diese Person erstmal los. Wenn dann am Ende dabei rumkommt, boah, es macht ihr gar keinen Spaß oder sie kommt da wirklich gar nicht rein, dann ist auch meine Aufgabe wieder zu sagen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo man sagen müsste, lass uns doch mal gucken, wie kannst du dir Unterstützung ranholen, wie kannst du das finanzieren, was ist möglich, was nicht. Und dann ist vielleicht auch einfach der Output meiner Arbeit mit dieser Person zu entscheiden, da wird jetzt jemand Externes noch dazugeholt, der diese Expertise einfach mit reinbringt. Aber meine Aufgabe ist erstmal tatsächlich bei den Selbstständigen einfach als zweites Gehirn mit ins Business einzusteigen, für mehr Klarheit zu sorgen, mit klaren Prioritäten und Fokus an die Sachen ranzugehen und zu identifizieren, was schaffen wir mit zwei Gehirnen alleine und wo braucht es vielleicht punktuell nochmal Experten.
Ich stelle mir das total, total gut vor. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wo du jetzt eben sagtest, ne, zwei Gehirne. Ich könnte ja aber auch in eine Community gehen und habe dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40, je nachdem, wie viele da gerade rumtouren. Was ist jetzt nochmal stärkender oder warum sagst du, Sparring hat nochmal einen anderen Effekt?
Mein erster Satz ist vielleicht nicht besonders marketingtechnisch klug von mir jetzt, aber erstmal finde ich immer wichtig, es ist Typfrage. Es gibt Menschen, die arbeiten gerne mit vielen Menschen und die haben auch einen riesigen Freundeskreis und können alle gleichzeitig bespaßen und finden das total super, auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Menschen irgendwie zu interagieren und holen sich überall so ein bisschen was, auch privat, angestellt, wie auch immer. Und es gibt Menschen, die sagen, am liebsten arbeite ich mit einer Person. Am liebsten habe ich so einen sehr kleinen Kreis von Menschen, mit denen ich mich austausche und wo ich dann eher direkter und auch intensiver bestimmte Themen bespreche. Das heißt erstmal, ne, egal was es ist, egal ob du jetzt eher Community-Mensch bist, Gruppenprogramm-Mensch oder Einzelmensch, alles fein, da gibt es meiner Meinung nach weder richtig noch falsch. Aber für diejenigen, die sagen, ich mag den direkten Austausch, ich mag es, wenn die Person mich kennt, ich mag, wenn die Person mich auch nachher nochmal drauf anspricht, ey du, wie war es eigentlich beim letzten Mal, hast du das geschafft, hast du es nicht geschafft, und wenn man daran anknüpfen möchte und kann, dann ist so eine 1-zu-1-Beziehung meiner Erfahrung nach deutlich wertvoller. Weil wenn du in Communities unterwegs bist, dann kannst du dir zwar auf Netzwerktreffen und so weiter immer wieder Inputs holen, aber mir persönlich, in meiner Art, wie ich gerne arbeite, fehlt dann immer dieses Commitment. Weil nur, weil ich mit Person A über ein Thema gesprochen habe und gesagt habe, ach, das mache ich jetzt, und beim nächsten Treffen aber mit Person D spreche, habe ich nicht mehr dieses, oh Mist, ja stimmt, das wollte ich ja noch machen, und weil ich die Person morgen wiedersehe, will ich es jetzt unbedingt machen. Das habe ich in diesem Community-Ding einfach nicht. Und da ist dann auch wieder jeder für sich selber verantwortlich zu sagen, wie kann ich am besten arbeiten, wie kann ich am besten mich dazu bringen, vorwärts zu kommen und mich persönlich weiterzuentwickeln. Und dann wähle ich halt entsprechend entweder Gruppe oder Einzel.
Ja, ich glaube, dieses Thema Verbindlichkeit, das wäre für mich das Verkaufsargument schlechthin. Also nicht nur, dass ich selber verbindlicher bin, wenn ich weiß, oh, ich arbeite mit jemandem, ne, den ich auch direkt bezahle, es ist diese eine Person, die hat meinen Prozess im Blick, sondern ich bin auch, glaube ich, anders und ja, vielleicht auch anders im Austausch tatsächlich, als wenn ich eine wechselnde Gruppe habe oder vielleicht auch eine feste, so eine Mastermind-Gruppe, wo ja aber viele, ne, Köche sozusagen in meinem Brei rühren und ich trotzdem quasi allein bleibe. Also, ne, Beratung, ja, aber Sparring oder, ne, guck mal, ich bin jetzt auch noch hier in deinem Prozess mit drin und gebe dir noch Info. Das ist schon noch mal eine andere Art von Zusammenarbeit.
Und dazu kommt ja tatsächlich auch immer noch mal, es kommt natürlich immer auf die Programme drauf an, aber dieses Ich stehe im Fokus, ich nutze die Zeit für mich. Das habe ich natürlich nur im 1-zu-1, wenn ich jemanden dafür bezahle, dass er genau zuhört, mir Feedback gibt und sich genau bei mir reindenkt. Sobald ich in der Mastermind bin von 5, 6 Leuten oder sowas, bin ich da ja 1,5 Stunden in der Mastermind-Session und höre mir davon 1 Stunde und 20 Minuten lang die Probleme der anderen Menschen an und lerne vielleicht auch davon, wie auch immer, oder mache währenddessen E-Mails, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann habe ich ja nur 10 Minuten, wo ich dann von 5 Leuten Feedback zu meinem einen Thema bekomme. Und das kann unheimlich wertvoll sein. Und ich kann auch viel daraus mitnehmen, was die anderen erzählt haben und was die anderen dann am Ende für Lösungen haben und so weiter. Aber wenn es mir darum geht, da bin ich wieder so, ne, ich bin effizienzgetrieben. Ich bin so, wenn ich an meinem Thema arbeiten möchte, dann möchte ich, dass die Person zu 100% mir zuhört und mir Feedback gibt und dass ich die Zeit auch wirklich nutzen kann und ich nicht noch zusätzlich Zeit investieren muss, um anderen dabei zu helfen, vorwärts zu kommen.
Ja. Sehe ich auch so. Jetzt bist du ja keine Gründungsberaterin oder sowas, sondern du bist ja tatsächlich für Selbstständige da, nicht nur am Anfang, ne, wo ich vielleicht noch auf der Suche bin nach Verbindung, sondern auch gerade da, wo ich vielleicht gerade, wo es stockt. Ne? Also Selbstständigkeit ist ja doch eher so ein Langstreckenlauf, da braucht es wirklich langen Atem manchmal. Und es kommen immer wieder so Plateaus, also ist bei mir auch. Also es ist gut, es läuft, ne, das flutscht so und ich habe neue Ideen und ich bin kreativ und ich bin produktiv und dann gibt es so ein Plateau und da passiert nichts mehr. Oder es geht sogar auch wieder runter. Also auch das passiert ja. So dass ich dann merke, so, uff, jetzt muss ich aber irgendwie hier was tun. Und für die berätst du ja auch. Jetzt habe ich, und das haben wir ja auch schon in unserem ersten Gespräch als Thema gehabt, habe ich drüber nachgedacht, die Selbstständigkeit kann ja sehr einsam sein, diese Solo-Selbstständigkeit, ne? Wenn ich kein Team aufbaue, wenn ich sage, ich versuche es wirklich hier als Einzelkämpfer, weil ich auch gut alleine bin, ich zum Beispiel, ich bin sehr, sehr gut alleine. Ich mache meinen Kram, aber das ist eben auch einsam, Austausch fehlt. Es scheint mir so, dass da manchmal eine große Einsamkeit ist auch, vor allem, weil dieses Selbstständigkeitsthema immer noch eins ist, wo viele nicht verstehen, was machst du eigentlich? Dann auch noch Online-Marketing obendrauf, wo viele nicht verstehen, womit verdienst du da eigentlich Geld, wenn du da so Texte auf LinkedIn schreibst oder wenn du da so Blogartikel ins Internet schreibst. Genau, und der Austausch ist einfach wirklich, es wird immer weniger, habe ich das Gefühl, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, und man muss sich die richtigen Leute suchen. Hast du da auch welche, die vielleicht wirklich einsam sind und den Austausch suchen, nicht nur jetzt zum, sondern die irgendwie einen Anknüpfungspunkt brauchen, um überhaupt wieder weiter. Also ich weiß, du bist keine Psychotherapeutin oder so etwas, aber ich finde, das hat so Grenzbereiche, dass es eben auch Lebensberatung ist, ne?
Ja, durchaus. Also viele sagen tatsächlich, ich kämpfe hier irgendwie so einen alleinigen Kampf aus und ich weiß gar nicht, mit wem ich über die Sachen sprechen soll, sowohl inhaltlich, weil, weiß ich nicht, wenn mein Partner angestellt ist und abends auf dem Sofa neben mir sitzt, sind beide irgendwie vollkommen fertig vom Tag und haben überhaupt keine Muße mehr, da jetzt groß irgendwie sich auszutauschen zum Beispiel, oder auch die Freundin, die sich über den Chef auskotzt und ich dann einfach nur daneben stehe und denke so, ja, habe ich nicht, ich habe andere Themen, aber davon hat sie dann wieder keine Ahnung. Das ist durchaus ein Thema, und was ich dann beobachte und was natürlich dann immer unheimlich wertvoll ist, ist, sich tatsächlich dieses Netzwerk aufzubauen. Ne? Das hast du am Anfang ja auch direkt gesagt. Egal, ob man es jetzt schon hat, und das zu intensivieren und da natürlich auch ganz spezifisch für die Themen zu intensivieren oder dann auch tatsächlich rauszugehen und zu gucken, dann darf neue Freunde finden, auch neue Business-Freunde tatsächlich. Und da gibt es ja schöne Begriffe wie Business-Buddies. Man kann Coworking machen und da am Anfang und am Ende nochmal so einen Austausch davor stecken und so weiter. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache und auch nicht unbedingt meine Aufgabe. Natürlich kann man auch als Sparringspartnerin an der Seite sein und über allgemeine Themen sich einfach mal austauschen, aber da ist es dann wieder, finde ich, dass es wertvoll ist, rauszugehen, und es gibt viele tolle Communities, wo man sich miteinander auf Cafés trifft, sei es virtuell oder auch vor Ort in großen Städten, um da einfach sich auszutauschen und Impulse mitzunehmen, aber auch einfach von seinen Sorgen vielleicht einfach mal zu sprechen und zu hören, den anderen geht's auch so. Weil auch das ist wieder, ne, ich als Sparringspartnerin kann zwar immer spiegeln, du, wo du stehst, ist vollkommen normal. Und es gibt ganz viele, denen das so geht. Aber es ist nochmal viel wertvoller, wenn man sich mit Leuten austauscht, die exakt genau das Gleiche durchmachen und sagt, boah, ja, hatte ich auch letztes Jahr und so ging's mir, oder habe ich gerade auch und ich versuche jetzt so und so. Also diesen Austausch tatsächlich zur Entlastung und zur Hilfe für die eigenen Themen tatsächlich zu suchen.
Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Ding, also sich selber klar zu machen, vielleicht klappt es nicht alleine und wo gehe ich jetzt gerade hin, ne? Also bis hierhin komme ich, aber jetzt gerade geht es nicht weiter. Was vielleicht auch noch so ein Thema ist, Rückschläge. Also darüber redet ja niemand in dieser glitzernden Business-Welt, vor allem in der Online-Welt nicht, wenn wir da so auf Instagram und LinkedIn vorbeischauen. Dass da existiert so etwas nicht, dass es auch mal eben nach unten geht. Aber es gibt ja ganz viel, ne? Kunden kaufen nicht, ich kriege mein Programm irgendwie überhaupt nicht an den Start, ich kriege das nicht verkauft, jemand zahlt seine Rechnung nicht, ich habe dann irgendwie eine Lücke in meiner Finanzierung von was weiß ich was. Oder ja, so ein Launch klappt halt so gar nicht, oder Technikprobleme oder was auch immer. Da kommt ja auch häufig mal so ein Gedanke auf, jetzt schmeiße ich hier hin. Wie kann ich denn an so einer Stelle die Verbindung aufrechterhalten, wenn ich eigentlich, ja, keinen Bock mehr? Also vor allem, wenn es häufiger mal passiert. Und das ist auch normal, ne? Also Rückschläge und du versuchst es nochmal und nochmal und nochmal und nichts klappt und es ist wirklich ätzend. Was kann ich machen?
Zum einen kann man für sich selber natürlich versuchen, sich Strukturen aufzubauen. Ne? Man kann sich irgendwie ein Tagebuch anlegen, wo man seine Erfolge reinschreibt zum Beispiel. Das finde ich sehr hilfreich, wenn man die ja dann in dem Moment gerade alle wieder vergessen hat. Also wenn man dann mal auf dem Boden liegt, fällt es sehr schwer, sich an Erfolge zu erinnern. Dann ist ja immer alles furchtbar und war schon immer furchtbar und wird auch immer furchtbar sein. Das heißt, da tatsächlich vorzusorgen, wäre schon mal eine gute Idee. Man kann sich auch definitiv nochmal vor Augen führen, wofür man das Ganze macht. Finde ich auch sehr hilfreich, weil dann das Aufstehen einfacher fällt, wenn man weiß, aber ich möchte ja da und da hinkommen oder ich möchte mir dies und das leisten können oder. Das finde ich auch sehr hilfreich. Und dann ist es aber natürlich auch immer gut, wenn ich weiß, wenn ich am Boden liege, hilft mir gar nichts, ganz im Ernst. Ne? Ich bin zu schlapp, um mir ein Buch durchzulesen, wo ich meine Erfolge drin stehen habe oder. Dann ist es definitiv auch hilfreich, in den Austausch zu gehen. ich habe vielleicht eine Vertrauensperson an meiner Seite, wo ich weiß, boah, die kann ich anrufen, wenn ich am Boden liege und die baut mich auf. Die erinnert mich daran, was ich schon alles geschafft habe. Die ist vielleicht auch einfach nur an meiner Seite und weiß, sie muss jetzt mal 1-2 Tage einfach nur bei mir sein und dann geht die Zeit auch wieder vorbei. Aber dabei bin ich nicht alleine, weil auch sowas ist ja, also Emotionen sind ja, die steuern unsere Wahrnehmung, aber die gehen auch wieder vorbei. Das glaubt man in dem Moment ja gar nicht, ne? Man glaubt ja gar nicht, dass das jemals wieder dieser Zustand irgendwie aufhört. Aber tatsächlich, wenn man geduldig ist, dann geht der wieder weg. Und dann braucht man vielleicht nur jemanden, der dabei ist und sagt, es wird wieder besser werden. Das sind so meiner Meinung nach die zwei Möglichkeiten. Und es muss gar nichts Großes sein. Man muss sich ja gar nicht zwingen, oh, dann gehe ich aber zum Netzwerktreffen mit 100 Menschen und dann muss das wieder besser werden oder sowas. Wäre für mich jetzt definitiv nichts. Vielleicht ist es für irgendwen was. Aber es können ganz viele, also können eher diese kleinen Steps sein. Langsam, klein, geduldig mit sich selber sein. Und dann auch darauf vertrauen, dass es wieder besser wird aus der Erfahrung raus. Weil je häufiger, wie du eben gesagt hast, das kann ja öfters passieren mit Rückschlägen. Auch das kann ja eine Lehre sein. Es wird wieder besser. Ja, es ist gerade scheiße, aber ich habe das schon 5-mal durchgemacht. Ich werde das auch ein 6. Mal durchstehen und dann wird es auch wieder besser werden.
Ja, was übrigens an so einer Stelle total gut hilft, ist auf Zahlen gucken. Also das ist hier, das kommt jetzt mal von meiner Seite. Also man kann Erfolg auch in Zahlen ausdrücken. Meine Blogleute zum Beispiel, die gerne auch mal an so einen Stellen, ich habe nichts geschafft, ich kann nicht schreiben, alles ist fürchterlich. Und ich sage, Moment, jetzt machen wir mal hier kurz eine Bestandsaufnahme, was eigentlich in den letzten 3 Monaten passiert ist in Sachen Text. So. Und da kommt meistens eine ganze Menge zusammen, wenn man wirklich alles zusammennimmt. Und hier noch ein Newsletter und da noch Social Media und da noch ein Blogartikel geschrieben und was weiß ich, noch eine coole Projektidee umgesetzt oder. Und Moment, jetzt, ne? Jetzt kommen wir ein bisschen wieder runter. Vielleicht ist es doch gar nicht alles so schlimm. Und damit man irgendwie wieder in so einen Flow reinkommt und ja, weitermachen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dann tatsächlich auch zu gucken auf die Zahlen. Also gerne auch so ein Jahresbild. Beim Blog mache ich das immer. Gucke, was habe ich eigentlich gemacht? War das wirklich nur dieser eine, an den ich mich erinnern kann? Dieser eine Blogartikel? Nein, meistens nicht. Und das ist total spannend, da auch nochmal Kraft draus zu ziehen. Ja. Hast du selber mal die Verbindung zu deiner Selbstständigkeit verloren? Gab es da so Krisen, wo du gedacht hast, uff, was mache ich denn hier jetzt?
Durchaus. Also ich fand zum Beispiel den Jahreswechsel bei mir relativ schwierig. Einfach dadurch, dass viele Kindkranktage waren. Und man dadurch gefühlt gar keinen Alltag hatte, weil man so von einem ins nächste geschlittert ist und von einer Ausnahmesituation in die nächste. Plus nochmal, und das finde ich tatsächlich regelmäßig schwierig, auch Zeit nach Urlaub. Also ich finde, wenn man so 2 Wochen raus war und komplett raus war, und ich finde, das ist, also mir ist das schon wichtig, dass ich 2 Wochen komplett auch dann nichts poste und nicht in die E-Mails gucke und einfach nur tatsächlich Pause mache. Ich finde es unheimlich schwierig, auch danach diese Verbindung wieder zu finden und so richtig wieder reinzukommen. Da kann man sich natürlich auch wieder Strukturen aufbauen mit, keine Ahnung, die ersten 2 LinkedIn-Beiträge schon vorbereitet, damit man nicht diesen ersten Druck hat mit, ich muss jetzt sofort wieder irgendwie hier performen und abliefern. Aber, und das kennen sicherlich auch Angestellte, also entweder ist man direkt wieder gefangen von dieser Arbeitswelt und am Tag 2 kann man sich schon gar nicht mehr an Urlaub erinnern, oder man hat dieses, oh, aber selbst nach einer Woche irgendwie so richtig im Doing bin ich noch nicht wieder drin und noch so richtig leistungsfähig, habe ich das Gefühl, bin ich noch gar nicht wieder irgendwie. Und das ist dann auch wieder, finde ich, bei der Selbstständigkeit halt deutlich schwieriger, weil da kommt dann im Zweifel nicht jemand und sagt, du musst jetzt aber hier und die nächste Woche haben wir 3 Deadlines und du musst jetzt irgendwie tatsächlich mal dafür sorgen, sondern es ist mal wieder der Selbstständige oder die Selbstständige, die da selber dafür sorgen muss und sich gewissermaßen Deadlines selber setzen muss, um einen Blogartikel zu veröffentlichen und da wieder so richtig reinzukommen oder sowas, ne?
Deadlines setzen, Ziele setzen, das ist auch noch so eine Frage, die ich an dich habe. Ziele setzen, es gibt ja so, ja, ich glaube, in Communities wird das auch gemacht. Also ich war ja mal länger bei den Skipreneuren, das war aber noch relativ am Anfang, weil ich eben auch, ne, ich brauchte Input und wie mache ich das jetzt überhaupt alles? Und da wurde empfohlen, Jahresziele, dann, ich glaube, Quartalsziele. Dann Monatsziele und Wochenziele und das noch und das noch. Und ich war völlig damit überfordert zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich in diesem Jahr schaffen möchte. Vielleicht nur einen Kurs bauen, man weiß es nicht. Aber das hat mich völlig fertig gemacht. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, Dass das schon auch, dass da Stärke drin liegt. Wie gehst du mit sowas vor? Weil du guckst ja auch auf die Zahlen und ne, was brauchen wir, wie viele Schritte bis hin zu und so. Das sind ja Prozesse, die man schon auch im Blick haben muss, aber da muss man auch wissen, wohin man läuft. Wie gehst du sowas an mit den Leuten?
Auch hier bin ich wieder für individuelle Herangehensweisen tatsächlich, weil, wie du sagst, also es wird häufig gesagt, man muss das so runterbrechen. Und ich meine, man kennt das ja auch von Unternehmen so. Unternehmen haben auch immer 5-Jahrespläne und 3-Jahrespläne und 1-Jahresplan und Budgetvorgaben für jeden einzelnen Monat, hinter dem hergehechelt werden und so weiter. Andererseits weiß ich, dass das für einzelne Menschen, je nachdem, wie die ticken und wie die drauf sind, eine extreme Belastung sein kann, diese Ziele überhaupt festzulegen, sich dazu zu committen und denen dann hinterherzulaufen und mit dem Gefühl umzugehen, wenn man sie dann nicht erreicht, weil das ist ja auch nochmal was. Es ist ja nicht nur, ich lege sie nicht nur fest, sondern dann läuft es ja irgendwie und das Leben kommt dazwischen oder es entwickelt sich ganz anders. Und was passiert dann mit mir, wenn ich diese Ziele nicht erreiche? Oder kann ich überhaupt mit nach diesen Zielen arbeiten? Lege ich die einmal fest und stelle dann nach einem Jahr fest, ich habe da nie wieder drauf geguckt, weil das ist dann für mich auch total die Zeitverschwendung, wenn du den ganzen Tag einen Ziele-Workshop gemacht hast und die dann ein ganzes Jahr lang nicht angeguckt hast. Also das ist tatsächlich etwas, was ich dann auch mit den Selbstständigen rausfinde einfach, durch Fragen, durch Ausprobieren, weil viele sagen, wie du, ich muss doch mehr Struktur machen und ich muss mir jetzt einfach mal Ziele setzen und ich möchte das mal und dann machen wir das gerne auch mal, können wir super gerne ausprobieren. Aber wenn man das dann reflektiert und rausfindet, so klappt es nicht, weil, oder das fühlte sich nicht gut an in dem Moment, dann kann man das auch durchaus tatsächlich anpassen. Und ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von, und den Begriff habe ich tatsächlich von jemand anderem jetzt geklaut, aber von so einem Leitstern, dass man für sich einfach überlegt, wo möchte ich ganz grob hin? Was ist meine Vision für mich? Und das ist egal, ob für in einem Jahr oder für in 10 Jahren, das muss man vielleicht noch nicht mal festlegen. Aber wo möchte ich mal hin mit meiner Selbstständigkeit? Und wenn man dann sagt, ich finde diese Einzelziele, diese mini-kleinen Ziele mit nächste Woche muss ich 2 Blogartikel schreiben und da drauf die Woche muss ich irgendwie 5 LinkedIn-Artikel schreiben und so weiter, wenn einen das stresst, dann kann man auch tatsächlich einfach für sich überlegen, mein Leitstern ist so, möchte das und das erreichen und mein Handeln richte ich danach aus, ob es mich näher an meinen Leitstern bringt oder nicht. Und dann ist es egal, ob es mich 1 Meter näher bringt oder 10 Kilometer oder wie auch immer. Aber ich überlege die ganze Zeit bei meinem Handeln, wie komme ich dem Stück für Stück näher. Und das ist dann so eine entspanntere Art und Weise für sich, seinem Ziel näher zu kommen, ohne dass ich jetzt so eng getaktet tatsächlich da arbeiten muss. Und dann gibt's da natürlich noch 1000 Mittelwege, ne, zwischen jede Minute getaktet und nur einen großen Leitstern irgendwo weit weg. Und da muss man dann für sich einfach rausfinden, wie kann ich gut arbeiten? Weil am Ende, finde ich, müssen diese Strukturen ja einem selber dienen und passen. Ansonsten wird es mich nur zusätzlich ausbremsen und Zeit kosten.
Hast du so einen Fixstern?
Nee, tatsächlich eher nicht. Ich mag es so, den Mittelweg zu haben. Ich mag mir Quartalpläne setzen, also dass ich einfach weiß, was möchte ich im nächsten Quartal grob angehen. Das schreibe ich mir tatsächlich auch auf meinen Schreibtisch und habe es eingerahmt, schön neben meinem Monitor stehen, wo ich dann einfach für mich weiß, das habe ich mir vorgenommen. Das ist so mittelweit weg. Es stresst mich nicht zu sehr, weil es nicht gleich morgen stattfindet. Aber es ist auch nicht so weit weg, dass ich sage, ach, das kann ich auf die lange Bank schieben. Und dann gucke ich, dass ich Stück für Stück quasi dahin arbeite.
Total interessant. Ich habe mich jetzt eben noch gefragt, als du so erzählt hast, dass es vielleicht auch diese Idee von Wachstum, dass es immer weitergehen muss, dass wir diese Ziele haben müssen. Also es war mein Gedanke, ne? Ich muss wachsen, ich muss größer werden, ich muss mehr Follower hier und mehr Blogartikel da und mehr Verkäufe hier und der Online-Kurs und größeres Angebot und mehr dies und mehr das, weil es, glaube ich, schwer auszuhalten ist, auf so einem Plateau, wo ich ja eben schon gesagt habe, die kommen, diese Plateaus, da zu bleiben. Also zu sagen, das ist jetzt gerade der Standard hier für mich und so läuft mein System gerade. Und ich lasse das jetzt einfach mal dabei. Ketzerischer Gedanke, der kam bei mir aber erst so ab Jahr 9. Also ich bin ja schon ein paar Jahre selbstständig. Und ich hatte immer diesen Gedanken von, es muss mehr werden, es muss besser werden, es muss toller werden, es muss größer werden. Und dann hatte ich den Gedanken, vielleicht lasse ich es jetzt genau so. Was sagst du zu so einer Art von Businessführung?
Finde ich. Selbstständigkeit. Ehrlich gesagt, vollkommen legitim. Es kommt ja auch so oft, wenn man sich selbstständig macht, die Frage, und wann stellst du deine ersten Mitarbeiter ein? Und wann gründest du irgendwie was Größeres? Wie viele Mitarbeiter willst du mal haben? Wie groß soll das Unternehmen werden? Und ich finde auch da, es gibt Menschen, die machen sich selbstständig, um UnternehmerInnen zu werden. Die sagen von vornherein, ich fange das jetzt erstmal an, aber mein Ziel ist es, langfristig Mitarbeiter einzustellen und nur noch Unternehmer zu sein und gar nicht mehr so in Prozessen zu arbeiten, gar nicht mehr operativ tätig zu sein, sondern ich will eher so quasi Management-Ebene und was Großes aufbauen. Und das ist fein. Das kann durchaus ein Ziel sein. Aber ich finde es auch vollkommen legitim und viel zu sehr unterschätzt zu sagen, ich mag meine Arbeit. Ich mag meine Kundenarbeit, ich mag es, das zu tun, was ich hier, was meine große Leidenschaft ist. Und ich möchte genau das tun. Ich möchte davon meine Miete bezahlen, ich möchte davon vielleicht auch in den Urlaub fahren können, ich möchte davon ganz normal leben können, wie ein normaler Angestellter. Und das finde ich wieder spannend, ne? Bei Angestellten ist es legitim zu sagen, ich mag meinen Job, ich gehe da gerne hin, ich gehe wieder gerne nach Hause und ich muss gar nicht die Karriereleiter hochklettern. Das ist ja legitim, das dürfen Angestellte sagen und klar gibt es da auch die Karrieremenschen irgendwie, aber es ist vollkommen legitim zu sagen, nö, ich habe jetzt gar keine Karriereambitionen. Aber bei Selbstständigen soll irgendwie immer alles größer, schneller, besser, mehr werden. Das ist doch irgendwie unlogisch, oder? Ich finde, da darf man genau den gleichen Ansatz fahren.
Ja, da gab es doch auch mal eine... Das ist auch schon wieder länger her. Wann war das? Letztes Jahr? Da gab es eine Blogparade zu dem Thema von dem cleveren Sascha Theobald, glaube ich. Der hat das gemacht. Wir sind solo oder sowas? Oder wir bleiben solo? Oder wir arbeiten solo? Ich glaube.
Wir sind solo. Wir sind, ich habe auch teilgenommen.
Ah, du hast auch teilgenommen. Super. Ja, siehst du, ich sollte oder wollte und habe es nicht gemacht. Sascha, falls du das hier hörst, vielleicht liefere ich noch nach. Aber ich habe gedacht, das ist genau das Thema, was in Mainz ist. Also es kam immer wieder diese von außen, ne? Mach doch ein Team, such dir doch jemanden für den Prozess, den du doof findest und den du schon seit 100 Jahren doof findest, lager den doch aus. Du musst die Prozesse dann eben da aufsplitten und du musst alles dokumentieren, damit du auch mal aus und du kannst hier und du kannst. Und ich dachte, nein. Ich bin doch gut alleine und so, wie ich es jetzt gebaut habe, funktioniert es ja genau für mich. Und ja, gibt immer mal Phasen, wo ich nicht so ganz zufrieden bin, dann muss ich eine Stellschraube drehen, aber ich möchte kein Team. So, wo es das Nonplusultra für Wachstum ist wahrscheinlich. Oder man mindestens eine Assistenz haben muss, die dann irgendwie den lästigen E-Mail-Verkehr regelt. Aber ich habe auch gerne meine Prozesse alle so im Blick. Also total interessant, verlinke ich auch die Blogparade vielleicht, wenn ihr da draußen Bock habt, das nochmal nachzulesen. Ja, also ein super spannendes Feld. Ich glaube, es ist vor allem dieses, ich bin so ein Solo-Kämpfer, ich mache meinen Kram allein, es ist aber einfach unfassbar viel und in meiner Bubble sammeln sich auch gerne diese selbsternannten oder bezeichneten Scanner-Persönlichkeiten, die auch alles interessant finden. Und die wahrscheinlich auch Probleme, wie ich ja auch, manchmal Probleme haben, so einen Fokus zu finden und zu sagen, was mache ich denn jetzt als erstes? Und vor allem auch, was lasse ich weg? Ne, welches glitzernde Tool lasse ich liegen und benutze lieber das alte weiter? Wo kann ich vielleicht noch Prozesse effizienter gestalten oder ja noch mehr draus rausholen, anstatt einfach nur weiterzumachen? Und da ist es, glaube ich, super, jemanden zu haben, der sagt, lass uns mal drüber sprechen. Ich habe einen anderen Blick darauf, eine andere Idee dazu, eine andere Perspektive und ich stecke da auch gefühlsmäßig nicht so drin, weil ich glaube, das ist das Letzte, was ich hier noch, wir sind schon über der Zeit, ist egal, ich möchte das trotzdem noch gerne loswerden. Es ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem für Solo-Selbstständige, die Dienstleistung verkaufen oder Beratung, die verkaufen sich selbst. So, das heißt, jeder Rückschlag ist wie ein Angriff auf die eigene Person. Jeder Text, der nicht hundertprozentig ist, ist wie ein, das fühlt sich nicht stimmig an für mich. Jedes Angebot, das nicht 100% passt, ist wie ein, das bin ich nicht, das fühlt sich nicht nach mir an. Diese Perfektionismusnummer, die ich selber auch gut kann. Kannst du da runterbrechen, beruhigen? Kannst du uns einen Tipp geben, wir Perfektionisten, wir Scanner, was können wir tun, um nicht so sehr zu glauben, wir sind das Business und wir machen uns quasi kaputt, wenn wir irgendwas falsch machen? Ich weiß, es ist schwierig.
Ist eine schwierige Frage, ne? Ja, ich finde, und vor allen Dingen bin ich tatsächlich, ich ticke auch ein bisschen so in die Richtung. Was mir persönlich hilft, ist tatsächlich zu sagen, was würdest du denn einer anderen Person sagen, wenn sie dir das erzählt? Wenn eine Freundin zu dir kommt oder eine Business Buddy oder sowas und dir genau das erzählt und ihre Sorgen ausbreitet, weil ich finde, von außen betrachtet kann man das sehr viel objektiver einordnen bei einer anderen Person als für sich selber, wenn man so auf diesem Gedankenkarussell sitzt.
Ich habe noch einen anderen. Was wäre, wenn du ab morgen dieses Business nicht weiter betreibst? Du bist noch da, ganz sicher. Und die Welt wird sich weiterdrehen. Also das, ich musste wirklich lange laufen, um da hinzukommen, mir das klarzumachen. Das ist nicht lebensnotwendig, was ich da tue. Das ist zwar toll. Und ja, ich habe auch eine Mission. Und ja, ich will, dass die Geschichten in der Welt landen. Und ja, ich will die Verbindung durch Text, durch Worte. Ich will das machen. Aber letzten Endes geht die Welt nicht unter, wenn ich ab morgen was anderes mache. Also hier dieser ketzerische Gedanke noch zum Schluss von mir. Für alle Perfektionisten da draußen, die Welt dreht sich weiter. Wirklich. Und ja, Sicher? Ich kann das auch gut. Ja, doch, ganz auch ziemlich. Ja. Ich hinterlasse hier noch ein paar Worte, rahmende Worte für diesen Podcast. Natürlich solltest du dich mit Julia verbinden. Nicht nur, wenn du selbstständig bist und einen Sparringspartner brauchst, sondern auch, wenn du vielleicht denkst, die hat gute Ideen und die hat einen Überblick und die hat ja vielleicht so eine Sicht auf Dinge, auf Prozesse, die ich nicht habe. Dann verbinde dich auf jeden Fall mit ihr, weil ich glaube, da kann man lernen, sowohl als Selbstständiger, aus deinem Content auch, du bist ja auch auf LinkedIn. Du hast auch einen Mini-Blog, glaube ich, ne? Also sowas Ähnliches wie einen Blog.
Er startet,
da kommt ein Blog. Also definitiv ein Newsletter hat Julia auch. Also du kannst dich da verbinden und dir ein paar gute Impulse abholen. Ich glaube, das ist sehr wertvoll auch, um zu gucken, ist das vielleicht was für mich, falls ich mal jemanden brauche. Oder wenn jemand anders jemanden braucht, wie Julia, eine Sparringspartnerin, dann auf jeden Fall Verbindung. Verbinde dich definitiv auch mit mir, wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast. Und verbinde dich vor allem auch mit diesem Podcast. Denn der kann nur wachsen, wenn ihr darüber redet. Der kann nur größer und schöner und toller werden, wenn ihr das teilt, wenn ihr das gut findet, wenn ihr auf Folgen klickt hier, einfach auch damit ich ein Signal bekomme, das ist eine gute Sache und ich mache hier weiter, lass ein paar Sterne da und auf jeden Fall auch einen Kommentar, wenn dir danach ist. Ich sage schon mal danke fürs Hören, bis zur nächsten Folge, die kommt wie immer in 2 Wochen und das letzte Wort über die Verbindung und die Selbstständigkeit hat Julia.
Vielen lieben Dank, Anna. Vielen lieben Dank an euch da draußen, die ihr zugehört habt. Und ich kann mich Anna nur anschließen und ihren schönen Worten anschließen. Mit den letzten Worten, verbindet euch mit euch selbst. Denn gerade für die Selbstständigkeit ist es ein unheimlich wertvolles und starkes Fundament, das euch weittragen kann.